Liebste Busenfreundin-Community, meine heutige Gästin ist YouTuberin, Influencerin und Aktivistin. Ich spreche in der heutigen Folge mit Silvi Karlsson und ich rede mit ihr über die Zeit, als Primer-Calls auf YouTube noch der heiße Scheiß waren. Ich rede mit ihr über ihre Social-Media-Entwicklung, das K.O.-Tropfen-Gate, die Sucht nach Dopamin und ihre kürzlich veröffentlichte ADHS-Diagnose. Und bevor wir in die neue Folge Busenfreundin starten, noch ein kleiner Reminder. Wenn ihr Bock habt, Busenfreundin live on stage zu sehen, dann checkt auf jeden Fall www.busen-freundin.de. Da sind die Tourdaten drin für die Pink Bubble Tour 2022. Ab dem 25.11. sind wir in Deutschland und Österreich unterwegs und ich freue mich sehr auf euch. Es wird ein buntes Programm, man kann es nicht anders sagen. Einspieler, Spiele, Impro und jede Menge Fun und Queerness. Also, wir sehen uns und jetzt hören wir uns auch.
Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is love.
Silvi, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Wie man sich immer so anknipsen muss, ja. Ne? Kennst du das? Wenn man so sagt, okay, jetzt muss ich lächeln. Hallo Leute, herzlich willkommen bei. Aber das ist dann ja, dann ist man plötzlich in seiner Rolle drin, ne? Also nicht, dass ich eine spielen würde oder dass du eine spielst, aber man ist dann wie im Job. Man hat sich so einen Blaumann angezogen, ne?
So ein virtuellen. Bisschen. Da macht man nochmal, packt man nochmal so ein bisschen Energie drauf.
Voll. Ich habe ein bisschen zu dir recherchiert und dachte mir, wir hangeln uns so ein bisschen durch dein Leben und lassen einfach flowen.
Okay.
Ja, und ich habe gesehen, du hast auch in Würzburg studiert. Du kommst aus Aschaffenburg und du hast in Würzburg studiert.
Ja, warum auch? Hast du auch in Würzburg studiert?
Ja. Nein. Yes. Ja, und das war eine richtig schöne Zeit. Ich liebe Würzburg.
Ja, also es ist eine tolle Studiumsstadt. Also zum Studieren ist die mega.
Genau. Nach 3 Jahren kennst du jeden Stein und jede Ecke und jeden Club. Und
Jeden Wein,
genau, und jeden Zwiebelkuchen. Und dann ist es aber auch schön, wenn man dann weggeht. Aber ich hatte eine richtig schöne Studienzeit da. Hast du dann an der FH studiert oder an der Uni?
Ja, ich war an der FH. Was hast denn du da studiert?
Political and Social Studies. Das klingt nach viel, war aber, also nicht, dass es wenig klingt, die Uni Würzburg hört zu, tatsächlich.
Echt?
Aber es war sowieso ein Pilot für einen Studiengang. Und dadurch, dass ich ein recht schlechtes Abi hatte, war ich froh, überhaupt irgendwo untergekommen zu sein. Aber Würzburg hat mich mit offenen Armen empfangen und ich fand es sehr schön. Muss aber dazu sagen, um jetzt nicht sehr viel mehr zu reden, weil du die Gästin bist heute, muss ich sagen, dass Queerness da überhaupt nicht stattfand. Also so, da gab es keine Anlaufstellen.
Nee,
no safe spaces.
Tatsächlich kann ich das auch so unterschreiben. Aber ich finde das total spannend. Also ich verfalle auch oft ins Fragen stellen, also halte mich auf.
Du machst das sehr gerne, aber ich liebe das. Wenn man so ein Ping-Pong hat, ja.
Ja, aber ich liebe Würzburg auch. Also fürs Studieren war das super. Und ich weiß noch, wir FHlerInnen, wir waren so ein bisschen, also kannst du ja mal sagen, die Uni-Leute dachten immer so, wir sind so ein bisschen uncooler. Ich weiß es auch nicht, aber
waren die Juristinnen.
Die Outsider. Die hatten halt bunte Hosen oft an, ne? Das hat man dann auch immer bei Jodel gelesen. Das war bei uns die Zeit.
So?
Ja, bei uns war immer, Jodel war das Ding und dann haben die Leute mal Witze gemacht. Das war ja nicht ernst. Also die Leute waren schon auch böse teilweise auf Jodel, aber man hat immer so gesagt, die Jurastudierenden erkennt man an den roten und grünen Hosen.
Ach krass.
Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist oder ob da überhaupt was dran war. Aber
diese Timberland-Boots, glaube ich, waren sehr in. Die Segelschuhchen.
Stimmt, ja. Stimmt.
Ja, und die Minis, die sind immer mit ihren Minis, vor allem wie ich generalisiere, aber einige sind mit ihren Minis vorgefahren, die sie dann irgendwie zum Abi geschenkt bekommen haben.
Oh Gott, das ist richtig Klischee-Bingo gerade, ne?
Ja, aber wie gesagt, es waren vielleicht 2, 3. Aber ich fand Würzburg auch sehr, sehr süß. Also das habe ich gelesen bei dir und habe gedacht, ach witzig, habe einen direkten Einstieg. Aber du kommst ja aus Aschaffenburg, das ist ja gar nicht so weit weg von Würzburg, ne?
Nee, ich habe es nicht so weit geschafft gehabt damals. Also, da, funny, ich hatte eigentlich einen Studienplatz in Mittweida. Kennst du das?
Ja. Ja.
Und das war eine sehr, sehr gute Hochschule. Aber das wäre sehr weit von meiner Heimat weg gewesen. Und ich wäre da so alleine irgendwie nach Mittweida gegangen. Und ich weiß noch, ich habe mir noch Wohnungen angeguckt. Und ich war so unglücklich. Ich habe so geheult. Ja. Ich wollte da eigentlich überhaupt gar nicht hin. Aber mein Abi war auch so mittelmäßig.
Was und heißt das bei dir?
Ich hatte, glaube ich, ein 2-3er oder so.
Ja.
Ja. Ja, aber also ich muss auch sagen, ja. ich habe das Jahr wiederholt, ne? Also
ach so, ah, geil,
ich
okay,
war
gut. Ja, okay, doch cool.
Und dann habe
ich glaube ja nach wie vor, dass die Leute, die ich sag mal schlechter als 2,5 sind, da steigt das Coolness-Level an.
Ach so,
ist
so
ist auch wieder Klischeebildung, die ich hier betreibe. Ist furchtbar. Wir werden ich würde einfach nur Hate kriegen für diese Folge schon allein in den ersten 5 Minuten, egal.
Leute, schreibt einfach schlechte Noten.
dann, ich habe letztens in dem Podcast tatsächlich gesagt, bei uns in der Uni, an der Schule war es so, wenn du von der 10 bis zur 13 durchgehend Vieren geschrieben hast, hast du von der Sparkasse ein Auto geschenkt bekommen.
Was?
Ja, das glaubt mir keiner. Es war wirklich so.
Aber was ist das denn für ein Konzept, für ein Marketing-Konzept?
Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber offenbar so gut, dass man nachhinein im Jahre später noch drüber redet. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Das klingt wie eine Legende, finde ich. Egal. Nee, wo war ich jetzt? Eigentlich wollte ich noch kurz einschieben, falls ihr mal in Würzburg seid. Sorry, das ist jetzt richtig random. Ja. Aber dann müsst ihr eigentlich euch so eine, also im Sommer, wenn gutes Wetter ist, am besten holt ihr euch so eine Pizza, so eine große bei Locanda heißt das, glaube ich, ne? Und dann, dann setzt ihr euch an den Main, an die Brücke, an die, wie heißt sie nochmal?
Mainbrücke.
Und dann holt ihr euch noch so einen schönen fränkischen Vino.
Top.
Und dann seid ihr ausgestattet. Da kannst du.
Ja,
dann,
also warum Marco Polo Reiseführer, wenn ihr Silvi Carlsson haben könnt?
Ja, klar.
haben wir auch einen Bloß-Nicht-Tipp, den man nicht machen sollte in Würzburg?
Ja, bitte nicht ins Airport gehen.
Oh.
Entschuldigung.
Ja, aber nein. War ich tatsächlich nie. Aber ich habe nie wirklich Gutes gehört. Und geht nie zu einer Comedy-Veranstaltung, weil die waren jetzt nie so wirklich gut. Ich habe mal in der Comedy-Lounge war ich öfter und habe gedacht, ich könnte mal lachen, aber das war nicht so gut. Hat sich vielleicht geändert bis heute.
Ja, ich war früher in Würzburg immer nur auf so Poetry Slams.
Oh ja, die waren
da
aber gut, glaube ich.
Ja, da war ich aber noch so eine tiefgründige.
Ah, ja. So deep Shit, den man dann. Aber hast du selber auch Poetry gemacht? Nee, ne?
Nur privat, also nie öffentlich. Das wollte ich jetzt irgendwie den Leuten nicht antun.
Aber warst du mal, 2014 hast du mit YouTube angefangen. Das heißt, du warst schon durch mit dem Studium, ja, ne?
Ich habe tatsächlich 2012 angefangen, aber das konntest du gar nicht wissen, weil ich die alten Videos runtergenommen habe. Also die sind nicht mehr da. Und
ich verstehe dich. Ich habe immer noch mit Folge 1 dieses Podcasts zu kämpfen, wenn ich die höre. Also wenn mir Leute dazu schreiben. Und ich verstehe das. Warum hast du die runtergenommen? Wegen den Schnitten auch oder wegen den Inhalten?
Also ich kann da einfach nicht mehr zu stehen. Das wirklich, mir ist es einfach nur, es ist eine unangenehme Sache gewesen. Und ich finde 2014 finde ich auch schon unangenehm, ne? Aber manchmal denkt man sich so, ja gut, dann sieht man wenigstens die Entwicklung. Das ist immer das Argument, was man dann hat. Aber ich finde, wenn es einem so unangenehm ist, man muss die Dinge nicht online lassen.
Nee,
und
voll.
Ich glaube, mein erstes Video war halt so ein richtig peinlich, ein Primark Fashion Haul.
Ach Gott, du warst das. Ach, guck.
Ich alleine,
ach, okay, weil davon habe ich gehört. Aber ohne Scheiß, das war der Shit. Das hat jeder gemacht und das wurde überall drüber gesprochen. Warum hat man das gemacht, dass man bei einem großen Shopping Center oder bei einer großen Fashion-Marke, weiß ich nicht, wie man Primark politisch korrekt nennt, einkauft und die Sachen zeigt, die man gekauft hat. Was war das denn für eine Idee? Wer hat sich das denn ausgedacht?
Ich fand die Fashion-Halls und so DM-Halls gab es ja damals auch.
Ah ja, stimmt.
Die Good Old YouTube Times. Das war toll, wirklich. Und wenn da einer gesagt hat, das Produkt war gut, dann bist du in DM und das Produkt war ausverkauft, auch in Würzburg. Und das war einfach faszinierend. Und ich wollte halt einfach vor die Kamera, also ich bin ganz ehrlich, und habe dann einfach einen Fashion-Haul gemacht, weil Ja. Primark war das Ding. Wir hatten alle kein Geld und wollten aber trotzdem cool und stylisch aussehen, haben uns überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich dahinter steckt. Ja, jung waren wir damals. Und dann habe ich dieses Video gemacht mit so einer super alten Kamera, die nicht mal das richtige Format hatte. Also es war einfach ganz, ganz schwierig und schlimm. Und ich habe aber in diesen Fashion Hall habe ich Sketcher eingebaut. Oh. Und habe eigentlich, weil ich ja auch mal Comedy gemacht habe,
ja,
und damit eigentlich gestartet bin. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich als Frau auch einfach Comedy machen könnte. Also, dass das
nein, um Gottes Willen,
Rahmen der Möglichkeit ist. Ich so, nee, du musst ein Fashion Hall machen.
Ja, das ist ja, weil ja. Frauen sind ja grundsätzlich nicht lustig, so ist es ja immer, ne? Das ist, die haben es, die können es ja nicht.
Das ist halt das Problem, ne? Ja.
Aber ohne Scheiß, 2014, ich habe auch Comedy mal gemacht. Ja. Das war, da ist man ein, das, da war man, also, keine Ahnung, du warst da wirklich so eine Einzelgängerin. Als Frau auf einer Bühne, das gab's irgendwie zu der Zeit nur ganz marginal. Also es ist so krass. Und hast du Bühne auch gemacht tatsächlich?
Ich habe tatsächlich mal, ich war bei so einem Comedy-Workshop von YouTube dabei und da hatten wir tatsächlich ganz tolle Coaches, ja so AutorInnen und so, die uns dann gecoacht haben und dann haben wir ein Stand-up alle schreiben können. Und I did it. Und es war ja ganz schlimm, weil die mich auf, also die haben mich auf eine Bühne gestellt, wo die, das war eine Weihnachtsfeier von YouTube.
Oh, oh mein Gott.
Und ich, und alle haben so Nein gesagt und ich so, ja, warum eigentlich nicht, ne?
Doch!
Dann ist eine Chance für dich, Silvi. Und dann war ich da auf der Bühne und vorher waren halt so Business-Präsentationen. Also die Leute waren
tschüss
überhaupt nicht
tschüss,
vorbereitet
tschüss
darauf zu lachen. Ich bin gestorben auf dieser Bühne. Das war mein erster ja Stand-Up-Comedy-Auftritt. Wirklich, es war ganz schlimm, weil es hat einfach niemand gelacht.
Gebombt. Also, aber das schult. Ich habe das genau diese Laufbahn habe ich auch gemacht. Ich habe bei Renate Koch in Köln einen Comedy-Workshop gemacht, wie man lustig schreibt. Und dann musste man vor den anderen TeilnehmerInnen musste man auftreten und
ja
keiner hat gelacht.
Oh,
und
nein,
das ist so. Das habe ich aber gemacht.
Müssen, also die, dann, das finde ich ja doof.
Weiß ich nicht, weil ich glaube, jeder wollte natürlich selber sein Comedy-Programm irgendwie zeigen und lachen und andere zum Lachen bringen und selber, ach, irgendwie war das auch wirklich, naja, jedenfalls, mein erster Auftritt war in Würzburg und das Comedy-Programm, was ich geschrieben habe vorher, war so schlecht, dass ich mich selber eigentlich dafür geschämt habe. Da war vielleicht in 6 Minuten Programm ein halber Gag, so. Also die Gagdichte war gegen null. Aber trotzdem, offensichtlich, hat uns das ja angefixt, ne?
Ja, ja, voll.
Also, ja, und dann hast du aber irgendwann angefangen zu sehen, okay, ja, Bühne, ja, vielleicht eher so Internet, weil da gab es ja Chancen, da, dass der neue Shit war 2014, war das da YouTube, da war doch schon YouTube in seiner
Blütezeit
Hochphase, oder?
War das, ja. Blütezeit, also 2016 YouTube war, glaube ich, so das YouTube-Jahr, habe ich so das Gefühl gehabt.
Ah, okay, krass. Und dann hast du richtig zugelegt. Also dann hast du auch unglaublich, bist du steil angestiegen. Also das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich so ein bisschen in die ganz alten Videos geguckt und dachte
oh
mir
Gott
so, okay, da sind tatsächlich Sachen, Fashion-Videos und du bist als Silvi Rockstar tatsächlich,
oh
hast du angefangen.
Ja.
Und ich dachte so, okay, das ist eine Wandlung bis heute und fand das so spannend, wie du das selber empfindest. So angefangen mit einem Haul und jetzt stehst du für richtig gesellschaftsrelevante, sehr haltungsstarke Dinge ein. Und der dachte mir so, boah, das ist schon krass, so sein Leben so in dieser auf dieser YouTube-Leinwand mehr oder weniger zu sehen. Wie ist das für dich, wenn du so zurückblickst?
Das ist schon krass. Also eigentlich habe ich meine kompletten 20er auf YouTube verbracht. Natürlich ist das auch nur ein Ausschnitt, aber es ist krass, wie diese Entwicklung dann zu sehen ist. Und eigentlich finde ich das mega schön, dass ich das so habe. Also dass ich das so sehen kann, wie ich mich einfach in diesen 10 Jahren entwickelt habe. Und das war wirklich so. Ich habe früher, glaube ich, auch ganz, ganz doll so eine Identifikation gesucht, so was ich da, wer ich bin
voll,
und so.
Voll.
Also in den 20ern ist es ja meistens auch so das Thema, wer bin ich, wie viele, was mache ich hier? Und da habe ich auf alle Fälle auf ganz, ganz viele Themen gehabt, die irgendwie für mich spannend waren. Also ja, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, glaube ich. Also
aber
irgendwann kam halt so die Sinnfrage, glaube ich.
Aber die Sinnfrage war 2014 gefühlt, also so im Internet noch gar nicht so präsent wie heute, ne? Oder dass man für, dass man laut wird für Themen, habe ich das Gefühl. Man war irgendwie, dann war man so zufrieden mit Fashion Halls. Ich meine, ich kenne das gar nicht. Ich habe das 2014, 15, 16 so gar nicht so in der Intensität verfolgt wie heute, dass man ja insbesondere als Flinter oder als weiblich gelesene der Mensch irgendwie so laut war im Internet. Das fand ich, finde ich krass.
Also ich glaube, das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, ich habe mich das damals überhaupt gar nicht getraut, ne?
Same. Weil, voll. Ja,
also ich hätte mich nie getraut, irgendwie was zu sagen. Und ich hatte auch schon so Pick-Me-Energy damals auch, auf alle Fälle, rückblickend gesehen, wo ich sagte, ich will nicht so sein wie alle anderen Frauen, bla, weil das ja so negativ ist. Und das eigentlich so rückblickend gesehen richtig, das war halt so. Und da muss man sich halt auch fragen, okay, was ist eigentlich auch gesellschaftlich die letzten Jahre passiert? Aber ich war schon immer so richtig, privat war ich immer so die, Achtung, Emanze. Und das wurde halt immer so hänselig gesagt, auch so mit, keine Ahnung, 16, 17 schon. Aber ich hätte das ja nie getraut, mich im Internet auszuleben.
Komisch, ne?
Ja.
Also man hat es ja nicht vorgelebt bekommen. Ähnlich ist es so bei queeren Inhalten. Die gab es ja zu meiner, also zu 2014 auch nicht. Da gab es so 2, 3 irgendwie selbstgedrehte Formate oder so, die man dann irgendwie gesuchtet hat, weil man nie was gefunden hat, was womit man relaten kann so wirklich. Und wie willst du dich dann entwickeln? Also und dann diese Energie aufzubringen oder den Mut zu sagen, so ich bin die eine der Ersten, die da jetzt mal so rausgeht mit, auf die Gefahr hin, dass man mich danach komplett cancelt, das hatte man ja dann wahrscheinlich gar nicht.
Nee, das gab's bei uns nicht. Da war, also konnte man auch Sexismus einfach noch leben auf YouTube. Das
ja,
war
absolut.
Völlig aber salonfähig.
Das ist super krass. Ich habe selbst, ich war vor zwei Wochen war ich im Urlaub und habe dann mit einer Freundin ein Gespräch geführt über so Übergriffe. Und dann meinte ich, ja, hatte sie auch in ihrem Job, ich auch, dass ich so Sachen miterlebt habe, dass, wie kann ich das jetzt so sagen, ohne dass man jetzt so wissen kann, wer es ist. Es war ein Kollege, der immer Frauen, wenn er sie gesehen hat, bei uns so an den Arsch gefasst hat, so über den Arsch gestrichen ist. Ne? Und ich habe das immer hin und das war so, das wusste man. So, das war auch so um die Zeit. Und dann hat man immer gesagt, ach ja, der XY, der immer allen Frauen an den Arsch greift. Und dann dachte ich so, in dem Moment, als wir drüber gesprochen haben, boah, und das haben wir einfach so hingenommen. Das war einfach so gegeben.
Voll.
Und jetzt würde man ja dadurch, dass diese ganzen Inhalte existieren, auch deine Inhalte, würde man sehen, nee, das müssen wir gar nicht so hinnehmen. Das ist eigentlich gar nicht so gang und gäbe. Und das ist krass, dieses Mindset, was man entwickelt durch Videos wie deine, ist schon krass, weil man damit super viel bewegen kann.
Ja, voll. Das ist auch das Schöne irgendwie, finde ich, am Internet, dass man voll so im Austausch ist. Ne? Das unterscheidet ja das, sag ich mal, lineare Fernsehen und so.
Ja.
Da kriegt man was ausgespielt, man guckt es, aber man kann dazu ja eigentlich gar nicht wirklich viel sagen, außer vielleicht jetzt im Internet. Aber dann startet ja eigentlich erst die Kommunikation. Das ist ja eigentlich voll schön.
Schön oder auch anstrengend, kann ich mir vorstellen, bei deinen Themen. ich meine, das Ding ist, da gibt es ja immer Trolle. Wurdest du eigentlich mal so, in Anführungszeichen, als unbequem von Leuten wahrgenommen oder gesagt, oh nee, Silvi Carlsson, die muss sich immer zu was äußern. Nee, das wollen wir nicht, das ist so unbequem. Dann gehen wir direkt wieder in die Diskussion, in den Konflikt. Merkst du sowas?
Ich glaube, das ist ganz oft so. Also ich glaube, dass ich den Stempel schon habe. Jetzt nicht bei allen, ne? Also es kommt immer so voll drauf an, aber das gibt's auf alle Fälle schon. Ich weiß noch, auch so privat passiert das, dass ich zum Beispiel auf Comedy-Veranstaltungen oder so, die Comedy-Szene ist ja auch sehr geschmückt mit sehr viel Männern. Und ich weiß auch, dass wenn, ne, ich habe ja dann auch ein paar Freundinnen, die in der Comedy-Szene sind und dann kennt man mich vielleicht von dem Podcast Hexenkessel oder so, dann durch die anderen. Und naja, da wurden schon so Kommentare gedroppt wie, ach, die Feministin ist wieder da. So, wo ich mir denke, Bro, wir haben 2022.
Krass.
Wenn du noch kein Feminist bist, dann.
Ja. Oder wenn du Angst davor hast. Das zeigt es ja auch schon.
Voll, krass. Aber das gibt's auf alle Fälle. Also ich habe so Kommentare schon öfter bekommen, klar. Und das ist ja auch mein Job, irgendwie unbequem zu sein, ne?
Voll. Und das ist ja, ich meine, ohne, also wenn man immer im Fahrwasser mitfährt, dann verändert sich ja im Grunde nichts, ne? Also ist das denn für dich ein Kompliment oder denkst du dir auch, wenn Leute so, ich meine, ich würde es als Kompliment auffassen, dass die Leute wahrscheinlich auch irgendwie sich quasi ein bisschen fürchten.
Oh Gott, nein, die sollen sich nicht fürchten.
Nicht,
aber.
Also nicht im persönlichen Sinne, sondern im thematischen Sinne, dass man irgendwie sagt, oh, da weiß jemand um seine Thematik gut Bescheid und möchte irgendwie auch für Themen einstehen.
Ach so, ja. Also ich sehe das nicht als Beleidigung oder so. Also okay. Das können die Leute schon sagen, ist schon in Ordnung. Aber natürlich hat das auch schon, manche meinen es negativ, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich finde es eigentlich nicht so schlimm.
Es ist schon krass. Also in der Comedy-Branche ist das wirklich, habe ich letztens noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der einen sehr haltungsstarken Abschluss seines Stand-Up-Programms live performt hat und im Nachgang sehr viel negative Kritik, also zum Thema Queerness, warum brauchen wir noch CSDs in Deutschland, und sehr viel negatives Feedback bekommen hat von etablierten KollegInnen. Und dann dachte ich mir so, weil er so Hannah Gatsby-like, glaube ich, etwas performt hat in seinem Stand-up, was nicht lustig war, sondern haltungsstark. Und dann hieß es, das geht doch nicht, das muss doch lustig sein, das ist doch nicht lustig. Und ich denke mir, ja, aber wer gibt das vor, dass Comedy immer nur Gag sein muss und nicht auch eine Geschichte erzählt oder auch mal einfach sagt, so, wir können jetzt mal ein paar Minuten vielleicht uns einfach mal zuhören, wie es ist.
So. Das ist so der Überraschungsmoment, glaube ich, ne? Wenn Leute nicht damit rechnen, dass sowas jetzt kommt, dann sind sie ganz oft total irritiert. Und also das ist zum Beispiel auch bei Instagram-Stories so. Also ich habe das gemerkt, als ich so angefangen habe, das so zu thematisieren auf Instagram. Die Leute, die wissen ja nicht, was sie erwartet. So auf YouTube siehst du so einen Titel, klickst du drauf und im Idealfall ist da das Thema auch behandelt. Ja. Aber auf Instagram-Stories, das hittet dich in irgendeiner Situation. Und ich glaube, wenn Leute so zum Lachen irgendwo hingehen, dann rechnen die nicht damit, dass das jetzt kommt. Ja. Und dann sind die super irritiert. Aber genau das ist ja das, was irgendwie vielleicht auch so mal kurz rüttelt, ne, wo du vielleicht dann so aufgecrackt wirst und dann kommt jemand anders und erklärt es dir. Also es gibt so, ich sag immer, es gibt so unterschiedliche Steps und wir brauchen so alles davon, damit irgendwie das ankommt. Und er hat eigentlich den unbequemsten Job übernommen. Er hat da quasi diese Situation, wo Leute gar nicht damit gerechnet haben, genutzt, um quasi darauf aufmerksam zu machen. Und Leute sind irritiert, die Leute sind aufgebracht und denken sich, was soll das? Und das ist voll der wichtige Job eigentlich, den er da gemacht hat. Aber natürlich kriegt er dann erstmal den Shit ab, ne? Also.
Ja. Aber geil, so, ich meine, so viel anders arbeitest du ja auch nicht, ne? Du haust ja auch auf die 12, so wenn man, also wenn ein Missstand besteht, dann ich weiß nicht, also diese Thematik rund um die K.O.-Tropfen habe ich ja mitverfolgt.
Ja.
Großes Thema, wichtiges Thema, heftig. Dann hast du deine persönliche Geschichte auch gedroppt. Und dann erst wurde es den Leuten bewusst, also aus so einem Gag, den irgendein Comedian auf einer Bühne bringt, da ist ja vielleicht viel mehr hinter. Und da hast du auch voll wachgerüttelt. Also für all diejenigen, die das jetzt nicht verfolgt haben, es gibt einen Comedian, der eine Nummer auf einer Bühne performt hat, wo es um K.O.-Tropfen ging. Und dann hast du dich offiziell öffentlich dazu geäußert, hast dich positioniert, dass es dir selbst passiert ist. Ich habe den Artikel im Spiegel auch gelesen dazu. Und daraufhin ist eine Debatte ausgebrochen. Wie weit kann man gehen? Dann kam noch ein Post einer Comedienne dazu, die das verharmlost hat. Nee, so war es eigentlich.
Ja,
ne? Darauf
so reagiert. Genau, sie, genau, ja.
Und daraufhin ist eine große Debatte ausgebrochen, die ich als krass empfunden habe. Ich habe das mitverfolgt, fand das sehr, sehr haltungsstark, dass du dich da so klar positioniert hast und nicht eingebrochen bist. Ich glaube nämlich, könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es war, dass super viel auf dich eingebrochen ist in dem Moment, ne? Also super viel Leute sich auf einen schmeißen und da irgendwie ihre halbgare Meinung irgendwie droppen. Aber da ist das ja auch so nach so einem ähnlichen Muster passiert, dass du Leute wachgerüttelt hast in dem Moment, in dem sie dann irgendwie gemerkt haben, oh, jetzt wo sie es sagt, ja, denke ich voll mal drüber nach.
Also hoffe ich zumindest, dass das so passiert ist.
Ja. Ich habe das auch
so aus Versehen, aber ja.
Ja, gut, okay.
Bei mir passiert das tatsächlich oft aus Versehen. Also das ist mir ist aufgefallen, dass ich so impulsiv halt bin bei so Sachen. Ja. Und dann so Kommentare drunter schreibe, wenn da sowas ist. Zum Beispiel, ich glaube, kennst du Female Company?
Ja.
Die hatten ja auch so einen Shitstorm, sage ich mal. Und ich weiß noch, am Anfang haben irgendwie alle geschrieben, boah, voll toll. Also da war halt so eine Werbung ganz seltsam gestaltet mit eigentlich, auf dem Rücken von meiner Meinung nach sexualisierter Gewalt. Ja. So ein bisschen. Das ist jetzt zu kompliziert, aber im Prinzip war das da auch so, dass ich so dachte, was denn hier los? Und dann sage ich das halt direkt und ganz oft fehlt mir, glaube ich, dann so ein bisschen der Filter. Und dann sage ich das einfach und denke eigentlich gar nicht darüber nach, was das für mich bedeutet. Und das ist das Ding bei mir. Und dann entstehen so Sachen. Und ich hatte, glaube ich, auch oft, ich habe auch schon oft halt eine Klatsche deswegen bekommen. Aber dadurch, dass das halt so ungefiltert rauskommt, kommt es halt irgendwie dann auch, finde ich, richtig raus. Weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
Ich hab das so ein bisschen verfolgt, also jetzt nicht diesen Fall, sondern so grundsätzlich auch du gehst halt voll offen mit deiner Fragilität um. Also du sagst auch ganz offen, ey, mir ist das hier zu viel jetzt gerade. Ich muss mich jetzt so ein bisschen mal zurückziehen. Das finde ich krass. Weil, wie du sagst, diese Klatsche, die ist ja nicht einfach nur, dass irgendjemand sagt, ja, fand ich doof, sondern das ist ja dann in einer geballten Intensität, die ein Mensch ja vermutlich ganz schwer aushalten kann, ne?
Wir sind da halt auch gar nicht für gemacht, ne, eigentlich. Nee, dass man so viele Meinungen am Tag über sich da zu hören bekommt und dann schreibt der das, die das und ach, das ist eigentlich viel zu viel für unser Hirn.
Ich habe tatsächlich vor unserem Gespräch eine Nachricht bekommen von einer Userin, die anfing mit dem Satz, das wird wahrscheinlich die hässlichste Instagram-Nachricht, die ich jemals geschrieben habe, aber das muss jetzt sein. Und habe ich die gelesen, habe gedacht, weil der Name kam mir schon so bekannt vor, weil die immer mal wieder runterschreibt, irgendwie einfach nur rumwütet. Und dann habe ich die einfach ignoriert und gelöscht, weil ich gedacht habe, das kann ich gerade nicht.
Ja.
Ich gucke mir Kritik super gerne an, wenn jemand sagt, Ricarda, da hast du echt Bullshit geredet, mach's besser beim nächsten Mal, easy. Aber so ellenlange Nachrichten, wie scheiße ich bin.
Was? Das ist
ja. Und ich denke mir so, wieso? Mach das doch, nutz die Zeit doch für dich im Guten. Also mach doch irgendwas Cooles, ja? Strick doch oder geh doch mit deinem Hund eine Runde raus. Aber mach das nicht, dass du irgendeiner random Person, die hinter einem Mikro sitzt in Jogginghose, irgendwie so ellenlange Nachrichten schreibst.
So. Ja. Ich denke auch, dass wir halt ganz oft Projektionsfläche sind. Ne? Also man darf auch nicht vergessen, natürlich, also ich finde, Kritik ist immer eigentlich, wenn die konstruktiv ist, voll wichtig. Ich nehme mir auch eigentlich fast alles zu Herzen, wenn Menschen was schreiben und reflektieren das für mich. Aber es gibt natürlich schon auch viele Sachen, die man am besten nicht so doll an sich ranlassen sollte, die auch gar nichts mit einem selber zu tun haben. Also es gibt ganz oft irgendwie Nachrichten oder Kommentare, so wo Leute, glaube ich, dann einfach Dinge interpretieren und auf einen projizieren, die einfach nur was mit ihnen selber zu tun haben. Was wir natürlich vielleicht auch mal machen, so, und das macht's ist ja keiner frei von.
Nee, aber ich glaube, das zu differenzieren ist, glaube ich, auch ein langer Weg, weil irgendwie ist es ja schon so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, 10 positive Nachrichten, eine schlechte und man hängt sich an der schlechten auf. Und das nervt mich manchmal so ein bisschen, weil das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Und da gibt's halt immer auch Leute, die, ja, wie du es gerade gesagt hast, einen da als Projektionsfläche nehmen, um ja ihren Frust da loszuwerden. Aber irgendwie ist es dann doch so, dass es einen trifft.
Ich habe voll den guten Tipp bekommen letztens, weil mich das auch so beschäftigt hat. Und ich fand den grandios. Ich weiß noch nicht so richtig, ob der ausgefeilt ist, dieser Tipp, aber irgendwie löst er in mir selber bessere Gefühle aus. Und zwar, weil man sich so distanziert. Und zwar habe ich nämlich auch gerade so einen Kommentar, also haben wir ja öfter mal, dass da so ein Kommentar kommt, dann 10 positive, wie du gerade gesagt hast, ein negativer und du denkst nur darüber nach.
Ja.
Und da war auch so eine Person, die irgendwie, ich hatte mich mit ADHS geoutet. vor ein paar Tagen. Und also ich habe ja schon länger irgendwie diese Diagnose und auch mich damit auseinandergesetzt. Und dann macht man sich natürlich auch verletzlich, wenn man sowas nach außen trägt. Und ich bin ja auch schon 10 Jahre also im Internet da so. Und ich hatte zum Beispiel auch mal eine Lipödem-Diagnose und habe halt Lipödem so. Und das hatte ich auch nach außen getragen. Und dann kommt natürlich, und ich wusste, dass das kommt, eine Person, die sagt, boah, du nimmst doch echt jede Trenddiagnose mit. So.
Wow.
Und das trifft, weil ich mir da halt vorher schon mal drüber Gedanken gemacht habe, ja, was wenn Leute dann mir das so unterstellen, ne? Und ja, dann habe ich das auch tatsächlich so Kommentare oder so bringe ich dann manchmal auch in meine Therapiesitzung mit, weil ich zur Therapie gehe wegen auch meines ADHS. Und ja, dann hat mir tatsächlich meine Therapeutin den Tipp gegeben, wissen Sie, wenn Sie gar nicht mehr damit klarkommen, ne, versuchen Sie sich einfach in die andere Person reinzuversetzen, weil Sie sind ja eine empathische Person. Und dann überlegen Sie mal, was das über die Person aussagt. Weil eigentlich sagt das halt sehr viel über die andere Person aus. Und dann soll ich Mitgefühl entwickeln. So, aber das, also.
Ja, so, okay, verstehe ich.
Und darüber nachdenken, warum Menschen sowas schreiben. So, wenn ich würde sowas zum Beispiel eigentlich nicht schreiben. Aber
nein.
Wann würde ich sowas schreiben, wenn ich selber irgendwelche Struggles habe im Leben? Also wenn ich vielleicht super unzufrieden bin, wenn das irgendwas in mir triggert, so. Und dann denke ich mir dann, wenn ich an so einem Punkt bin, wo mich das richtig fertig macht, denke ich dann so, scheiße, die andere Person, der geht's gerade wahrscheinlich echt nicht so gut. So, die hat
Respekt.
Echt, weiß ich auch nicht.
Und das Respekt, hat mir so eine Perspektive einzunehmen, also einnehmen zu können. Ich bin einfach hardcore sauer. Ich denke mir so, Herrgott, nutzt deine Zeit einfach eloquent, wollte ich sagen, adäquat. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man sich da ein bisschen empathischer reinversetzt.
Ich bin auch sauer. Ich bin auch sauer am Anfang. Ich denke auch so, was soll die Scheiße? Und dann aber, guck mal, dann geht deine Stimmung runter, weil irgendein Hans im Internet dir was da reinschreibt. Vielleicht hat er sich auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht und haut das einfach rein. So, und dann ist das so weg für den. Aber in dir löst das ja voll die scheiß Gefühle aus. Und die gehören ja gar nicht zu dir. Also weißt du, das ist ja was, was jemand anders geschrieben hat. So, und diese Person, warum die das auch immer geschrieben hat, so, du kannst da ja auch rein interpretieren, was du willst, warum diese Person das geschrieben hat. Aber du schaffst es halt damit, dich zu distanzieren.
Voll. Mein also Job. Sehr gut. geil. Das war's. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Tschüss.
Wow.
Ich habe mit meiner Therapeutin drüber geredet, irgendwann mal dazu, und dann meinte sie, stellen Sie sich doch vor, es würde das Internet nicht mehr geben.
Ja.
Sie sind einfach nicht, die kennen diese Leute nicht.
Wie so scheiße arbeitslos.
Und dann einfach Hartz IV. Aber dann denke ich mir so, ja, theoretisch manövriert man sich da gedanklich in was rein, was eigentlich ja so gar nicht wirklich existiert. Weder die Beziehung zu dieser Person noch die kennt mich einfach gar nicht so. Und dann dachte ich mir so, wenn man das so rauszoomt und das auch aus der Vogelperspektive sieht, dann denke ich mir auch so, ja gut, okay, alles klar. Mhm, stimmt. So, aber in dem Moment ist man ja so drin und dann so nah an dieser Thematik, dass jemand dich scheiße findet, egal was du tust, dass man denkt, warum? Ich will auch nur geliebt werden.
Ja, man schlägt sich dann so rein. Ne? Das ist ganz, dann sucht man noch so nur noch nach einer Bestätigung, nach einem anderen Scheiß-Kommentaren. Ja, guck, die Person die findet mich auch scheiße.
Also ich gucke dann immer bei den Guten und denke mir, Glück gehabt. Da gibt es eine, die findet mich gar nicht so doof. Irgendwie hat man ja immer so, egal ob man jetzt einen Podcast macht oder YouTube macht, irgendwie das Bedürfnis, gemocht zu werden. Hast du das auch?
Ja, also, voll.
Ja?
Ich glaube, fast alle haben das, oder? Also natürlich nicht alle, aber es ist schon scheiße, wenn Leute einen nicht mögen.
Also das ist Mic Drop. Ich finde, das ist jetzt ein Mic Drop. Hier ist scheiße. Ich meine, kann auch niemand einfach nichts dagegen sagen, weil es ist wirklich scheiße, nicht gemocht zu werden.
Ja.
Wobei, es gibt mit Sicherheit Leute, die das geil finden.
Ja, es gibt Leute, die provozieren dann auch gerne und denken so und können sich da, sind halt anders gestrickt. Aber ich glaube, ich habe auch schon auf alle Fälle so einen People-Pleaser in mir. Aber ich bin, also ich glaube, dass es besser geworden ist. Was heißt, ich glaube, es ist besser geworden. Ich glaube, im Alter wird man noch ein bisschen relaxter, entspannter, oder?
Weiser. Ja,
weiser. Weiser. Und ich hoffe so ein bisschen, dass das anhält. Also, dass man irgendwann so völlig zen ist und dann so denkt, ja gut. Weil es kann ja auch, also es kann ja einen auch nicht jeder mögen. Da gab es mal eine gute Folge bei Disney's große Pause.
Ach, guck.
Wow.
Ach, das ist aber schön. Das ist schön. Ja, das ist diese Cartoon-Serie, ne?
Ja, und TJ hat damals gesagt, der wollte auch, dass jeder ihn mag. Und da in dieser Folge hat er gelernt, dass das halt einfach nicht geht. Und Spinelli hat es ihm so ein bisschen beigebracht. Weil die ist ja so eine coole. Die war so,
welcher Jahrgang bist du eigentlich?
Achso, 92 bin ich.
Ach krass, okay.
Was bist
okay,
du?
Das ist 85 wollte ich sagen, 87.
Du wolltest dich schon älter machen hier.
Ja, 85 ja. Jahre. Nee, okay, darum, diese Cartoon-Serie sagt mir deswegen nur noch auf nur noch namentlich was, weil damals Hey Arnold war so meins.
Ja, aber das war ja ähnlich, ne? Das war ja auch ja, so mit dem Football-Schädel.
Genau. Du hast eben schon mal das mit der ADHS-Diagnose erzählt.
Ja.
Wie kam das, dass du gesagt hast, okay, das ist eine Sache, die ich gerne der Welt also zugänglich machen will? Ich möchte da meine Erfahrungen und meine das, was ich da erlebe, teilen.
Ja, das ist immer so eine Sache bei mir. So private Sachen teile ich nämlich eigentlich gar nicht so doll, sondern bei mir ist die Regel, die ich mir selber so gemacht habe, ich teile private Sachen, wenn sie gesellschaftlich relevant sind. Oder wenn ich Bock drauf habe. Aber meistens habe ich keinen Bock drauf. Also es ist oft so bei so privaten Sachen, es ist mir meistens zu heilig und oftmals sind ja auch andere Personen dann noch involviert und das ist mein privates Leben. Aber zum Beispiel die ADHS-Diagnose bei Frauen ist ja ganz oft nicht gegeben, weil sie einfach nicht diagnostiziert werden. Und ich habe halt das ganze Leben lang sozusagen darunter gelitten, klingt jetzt sehr dramatisch, aber doch auch in Teilen gelitten, weil ich auch Angststörungen und so deswegen entwickelt habe und dadurch in der Therapie gelandet bin, weil ADHS nicht diagnostiziert wurde bei mir und bei meiner Mutter auch. Ich habe das auch vor meiner Mama abgesprochen, dass das okay ist, dass ich das sage in der Öffentlichkeit. Ja. Das ist ja klar, weil ich wirklich sehr sensibel mit so Informationen aus meinem privaten Leben umgehe. Aber das ist so eine Sache. ADHS ist halt so, verschmilzt so krass mit deiner Persönlichkeit und deinen Charaktereigenschaften. Und für mich war das so voll die Befreiung, das zu sagen, weil ich A, erstmal so Awareness für das Thema schaffe und B, so mich sehr, also ich hatte immer das Gefühl, dass ich wie so eine Maske aufhabe, auch online. Und ganz viele Menschen so denken, Silvi ist so perfekt. Und ich wollte nicht, dass Leute das weiterhin denken, weil ich habe halt ganz oft ganz doll versucht, diese Maske halt aufrechtzuerhalten, weil man das halt auch macht, ne? Also das machen natürlich auch neurotypische Menschen, aber vor allem im ADHS-Spektrum ist das so ein Ding.
Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt.
Das ist ja nicht so schlimm.
Darum fehlen mir jetzt die Informationen, aber ich habe Fragen.
Ja, gerne.
Wie hat sich also wie äußert sich das? Also was sind die Symptome, wenn man das so sagen kann? Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist in dem Zusammenhang.
Das sieht auch jeder anders. Das ist so individuell, wie Leute da sich fühlen, mit welchen Begrifflichkeiten. Ich persönlich würde schon Symptome sagen, weil es ist es ist eigentlich eine Störung. Eigentlich basically ist es eine Stoffwechselerkrankung im Hirn und du hast einfach Probleme mit Dopamin und Neuroadenin. Das sind so zwei Botenstoffe im Gehirn und deswegen kannst du Reize nicht so gut filtern und nimmst halt alle möglichen Dinge sehr intensiv wahr und bist auch in der Regel hochsensibel. Also auch dieses Hochsensibilitätssinn. Ich dachte mal, ich bin hochsensibel. Einfach dieses da gibt es ja auch, das ist ja auch relativ neu, sage ich mal. So diese Benennung der Erscheinung oder dieses Phänomens.
Okay. Ja.
Aber ich bin hochsensibel, weil ich ADHS habe, ist nochmal ein Unterschied. So, und ich glaube halt alle auf diesem neurodiversen Spektrum können halt Reize nicht so gut filtern und dann entwickeln alle so unterschiedliche Strategien und natürlich ist bei Autismus und so auch nochmal viele Dinge anders. Aber trotzdem ist es ein Spektrum, so alles. Und bei ADHS ist es so, dass du halt nonstop 24/7 tausende Gedanken hast, die dir durchs Hirn schießen. Also zumindest ist es bei mir so. Ich sage jetzt einfach mal meine Perspektive, weil ich kann nicht für alle sprechen. Ja. Aber du hast halt, also ich habe immer sehr doll viele Gedanken im Kopf. Auch in dieser Sekunde schießen mir tausende Gedanken durchs Hirn. Deswegen bin ich sehr leicht ablenkbar. Und hab halt, manchmal verliere ich den Faden mitten im Satz oder fange so ein anderes Thema an. Und
da sehe ich aber sehr viele Parallelen zu mir. Also wo du sagst, damit kann ich mich extrem relaten. Okay, erzähl mal weiter.
Ja, das Ding ist, bei ADHS können tatsächlich sehr viele Menschen relaten. Das macht das Thema auch so ein bisschen, auf der einen Seite nehmen die Leute das dann so positiv auch oft auf und denken so, ja, das sind halt so kreative, lustige, unterhaltsame Menschen, die so ein bisschen verdattelt sind, ne? Die so ein bisschen was vergessen. Und auf der anderen Seite wird halt dann die Diagnose nicht mehr so ernst genommen, ne? Also es hat so positive und negative Seiten. Autismus ist nochmal ganz anders irgendwie gelabelt, so von der Gesellschaft. Aber tatsächlich sind auch viele Menschen, meiner Meinung nach, in der Medienbranche, auf der Bühne vor allem, ADHS oder mit haben ADHS ja Traits oder Persönlichkeitsmerkmale man kann das, man muss das natürlich diagnostizieren lassen und das muss auch schon in der Kindheit und so weiter aufgetreten sein, damit quasi diagnostiziert werden kann. Auch im Nachhinein, dann guckt man sich Zeugnisse an und unterhält sich halt mit Menschen aus der aus dem näheren Umfeld, zum Beispiel Mutter, Vater und so. Und dann gibt es so Einschätzungen und so weiter. Und man guckt sich den Lebenslauf an. Und genau, so viel dazu. Guck, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf alle Fälle, ganz viele Menschen, glaube ich, die auf der Bühne stehen, haben damit was zu tun. Oder sind auf diesem Spektrum. Das ist so meine persönliche Meinung. Weil, ist eigentlich ganz logisch, du kriegst halt auf der Bühne ganz schnell Dopamin. Ja. Und das ist das, wonach ADHSlerInnen immer graven. Also Dopamin, du bist immer auf der Suche nach Dopamin. Deswegen ist Social Media auch tendenziell so nochmal einen Tacken gefährlicher, sage ich jetzt einfach mal, für ADHSlerInnen.
So Dopamin-Digger.
Ja, weil du halt so das Dopamin so ganz schnell bekommst. Und dann ist halt auch so die Gefahr, dass du eine Sucht sehr schnell entwickeln kannst. Ne? Das ist so.
Krass.
Ja, also im ADHS-Bereich gibt es viele Suchtprobleme auch. So ganz viel Rauchen oder Trinken Alkohol oder keine Ahnung, Kaffeesucht ist auch
Drogen.
So ein Ding. Cheers, ich habe jetzt hier einen. Aber
ja, ich auch hier. Das ist, natürlich.
Genau, und das ist so das Grobe, würde ich sagen. Ich habe damals irgendwie so eine Reportage gesehen von Angelina, die hat jetzt einen Instagram-Account, der heißt Kirmes im Kopf.
Ja, klar.
Falls du die kennst, genau. Und da habe ich nämlich so eine Reportage bei Reporter gesehen auf YouTube.
Ja.
Und ich hatte vorher schon mit Jules von Schönwild gesprochen.
Weil Grüße.
Ja, und die hat ja auch ADHS. Und dann habe ich mit ihr schon darüber so gesprochen und ich dachte so, boah, irgendwie finde mich da auch so halt wieder, ne? Und dachte aber so, weiß nicht, nee, ich habe jetzt, also, und dann habe ich diese Reportage gesehen und, boah, ne, und in dieser Reportage sagt Angelina, ihr Kleiderschrank, die sind umgezogen und ihr Kleiderschrank stand halt offen da und die Türen, die da quasi dran befestigt werden sollten, hat sie halt einfach nicht angebracht, 7 Wochen lang oder so, oder 6 Wochen, irgendwie sowas, und hat das halt dann so gesagt, ja, man hätte das einfach anbringen können, das wäre viel einfacher gewesen, aber sie hat es halt einfach nicht geschafft, weil einfach, also nicht, weil sie das nicht wollte, sondern sie konnte nicht, und das ist ja der Punkt, man kann das dann nicht, und ich sitze nur so vor meinem Laptop und lache so laut und denke so, meine stehen schon seit 2 Jahren da. Und dann war ich so, okay, du musst jetzt unbedingt irgendwas tun, und habe dann erstmal einen Handwerker organisiert, der diese Türen angebracht hat, weil es ist einfach nur peinlich. Und so Sachen hat man oft, dieses Schamgefühl, dass man so vermeintlich einfache Dinge halt nicht hinbekommt. Oder auch so, also ja, so richtig banale Sachen.
Ich fühle es, ich bin vor einiger Zeit mit meiner Freundin zusammengezogen und die ist so entspannt, was so Kartons angeht. Und dann ist da mal ein Umzugskarton, der noch mitten im Weg steht. Und ich habe letztens sie gefragt, können wir uns bitte mal hinsetzen? Ich muss dir das erklären. Mich stressen Kartons. Mich stressen Kartons.
Ich verstehe.
Und zwar nicht, aber nicht, weil das einfach, weil ich das so sage, sondern das löst in mir einen Stress aus, wenn Sachen rumliegen. Und habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, erst wenn alles ordentlich ist, kann ich auch arbeiten. Dann habe ich zumindest so eine Ansatzweise, so eine Ordnung im Kopf. Und wenn Kartons rumliegen oder Kartons rumstehen, wie nach dem Umzug, mich macht das fertig. Und das ist so lustig, das klingt super lustig. Ich versuche das aber auch mit einer Ernsthaftigkeit zu versehen, weil ich denke, Leute, es ist wirklich ernst zu nehmen, dieses Kartonproblem bei mir. Ja, aber ich, darum fühle ich das mit den Türen auch total. Das ist ja eigentlich total witzig, wenn man sich das so anhört, auch gerade mit zwei Jahren. Aber es ist für den einen selbst, ist es die Hölle dann.
Voll. Also es ist ja irgendwie, daraus entsteht ja auch irgendwie Comedy aus Leid. Und das ist halt sehr viel Leid, wo man dann nachdenkt, boah, was ist da eigentlich los?
Ja.
Und das, das ist halt jetzt so ein kleines Beispiel. Ne? Es geht ja noch viel extremer, wenn man zum Beispiel vergisst, die Mahnungen zu bezahlen oder so. Ja. Einfach nicht.
Wenn man nicht kann.
Ja, einfach, weil man vergisst ja auch einfach super viel. Ne? Also ich vergesse Leuten auch zu antworten. Jetzt auch letztens hat mir jemand geschrieben.
Oh ja.
So, Silvi, ich wirklich, ne, jetzt, ich checke, warum du immer vergisst zu antworten. Also es tat mir gut zu sehen, dass du diese ADHS-Diagnose öffentlich gemacht hast. War halt jetzt kein enger Freund oder so. Aber der meinte so zu mir, ja, ich war voll erleichtert, weil ich dachte immer irgendwie, du hast keinen Bock auf mich.
Oh mein Gott, ja. Das kriege ich auch oft gespiegelt. Sehr oft. Ich vergesse aber auch echt viel. Also ich vergesse super viel. Dass ich mich an meinen eigenen Namen erinnern kann, ist ein Wunder eigentlich. Weil das ist echt krass. Du sagst mir was und teilweise ist es 2 Minuten später weg und es kommt bei anderen Leuten natürlich so rüber, als würde mich das alles einen Scheiß interessieren.
Ja.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich würde mich mega freuen. Du bist ja auch in Köln, ne?
Ja, voll. Ich bin hier.
Easy. Wenn wir uns mal auf einen Kaffee treffen und dann werde ich wahrscheinlich auch weiter sein in meiner Recherche zum Thema ADHS.
Oh Mann, ja, voll. Ist voll schade, dass es schon zu Ende ist. Es ging jetzt wie im Flug für mich.
Krass, für mich auch. Also ich fand es sehr, sehr cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und check bitte Silvis Videos aus, das aktuellste und auch gerne das erste. Warum nicht?
Nein,
warum
nicht? Tut es nichts. Gott.
Bringt euch nochmal in die Zeit von 2014 zurück. Hört gerne mal in die erste Folge Busenfreundin rein. Komm, wir müssen dazu stehen. Wir haben uns entwickelt. Wir haben es bis heute geschafft, hier zusammen diesen Content zu machen und uns zu entwickeln. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, Silvi. Tschüss.
Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin_podcast.